Los. Das zum Thema kurze Haare, meint hier jemand in der ersten Reihe. Okay. Ich denke, wir kennen das, so diese Momente, wo Leute irgendwie was machen. Also in diesem Fall geht es ja eigentlich nur um so ein paar Haare. Und das hätte wahrscheinlich jede dieser Frauen getan, ohne ihre Freundin. Vielleicht auch nicht. Vielleicht braucht es irgendwie zwei, die, sehr häufig in so Gruppen, ne? Zwei, die sagen, ich mach das jetzt. Und dann gibt es irgendwie drei andere, die sagen, naja, wenn du, vielleicht auch. Und dann gibt es so die letzten drei, die sich nicht trauen zu sagen, ich will eigentlich nicht. Also am Ende waren dann alle Haare ab. Und im Nachhinein werden alle sagen, das war total super. Ja? Also das ist ja manchmal so, wenn man irgendwie was macht, wo man einsteigt, wo man am Anfang gar nicht sich so ganz sicher ist, ob man das eigentlich eine gute Idee findet, dass man dann manchmal im Nachhinein sagt, oh cool, dass ich darauf nicht verzichtet habe. Wie gut, dass ich auf dieses Zeichen an dieser Stelle nicht verzichtet habe. Ich möchte euch ermutigen, ein Zeichen zu setzen. Und das kann für jeden von euch total unterschiedlich aussehen. Keine Bange, es wird nicht damit enden, dass ich euch auffordern werde, eure Haare zu schneiden. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr im Laufe dieser Predigt darüber nachdenkt und nebenbei zuhört, sobald ihr das dann wollt und könnt. Was ist eigentlich das Zeichen, was ich setzen könnte? Welches Zeichen aus Liebe wäre ein Zeichen, das für mich angemessen und richtig wäre? Welches Zeichen aus Liebe zu Menschen oder aus Liebe zu Gott wäre für mich eine gute Aktion, ein gutes Ding? Und vielleicht gibt es ja wirklich den einen oder anderen, der irgendeine Freundin oder Freund anhauen muss und sagen muss, wollen wir nicht zusammen? Keine Ahnung. Okay. In der Bibel gibt es ein paar so Geschichten, die haben sowas Zupackendes, Machendes oder so. Ich habe für euch eine Geschichte ausgegraben aus dem Alten Testament, die mich persönlich sehr angesprochen hat, die mich vor Jahren schon mal angesprungen hat und immer wieder denke ich so, das ist echt cool. Ich erzähle erstmal den Zusammenhang. In dieser Geschichte erscheint David. David ist als Name immer wenig hilfreich. Das ist so ein bisschen wie wenn ich von Trump rede. Man muss immer bei Trump wissen, wann denn? Es gab eine Zeit, da hat dieser Mann irgendwie über 1 Milliarde Schulden gehabt. Es gab eine Zeit, da hat dieser Mann, war ein ganz bekannter Reality-TV-Star in Amerika. Es gibt eine Zeit, da ist er wohl offensichtlich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und also so irgendwie, ne, es gibt, also wenn man von Trump redet, weiß man eigentlich immer noch nicht so richtig, was denn irgendwie. Das ist bei David so ein bisschen ähnlich. Also es gibt David den Hirten, es gibt David den Kriegshelden, es gibt David den Verfolgten und das alles auch jeweils über Jahre. Irgendwann gibt es David den König, es gibt David, der ständig im Krieg liegt mit allen möglichen Leuten, weil ihm keine Ruhe gelassen wird. Es gibt irgendwie diese verschiedenen Sachen und hier in dieser Geschichte, in die wir gleich einsteigen werden, ist David gerade ein Vogelfreier, ein Verfolgter. Und das muss man sich jetzt schon richtig strauchdiebig vorstellen. Die Truppe, mit der wir es jetzt gleich zu tun kriegen, sind ungefähr 400 Leute. Und wir wissen aus einer anderen Geschichte aus dieser Zeit, dass die wussten, was Hunger ist. Ja? Also 400 Leute, die nicht in die Fänge des Militärs geraten durften. Sowas wie Polizei gab es damals so nicht. Also durften nicht in die Fänge des Königs geraten. Und in guten Tagen haben die auch gut essen können, in schlechten Tagen haben die gehungert. Und das war eine Rotte von staubigen, verfolgten, von ihren häufig Familien abgeschnittenen Leuten, die auch manchmal auch nur zeitweilig dabei waren, zeitweilig sich wieder getraut haben, bei ihren Familien zu sein. Es gibt doch zwischendurch diese Geschichten, wo irgendwelche Mafia-Bosse in irgendeinem Ziegenstall in Sizilien mal wieder gefunden werden. Ne? Also so muss man sich das so ein bisschen vorstellen. Leute, die irgendwie gefürchtet waren, die man irgendwie wahrgenommen hat und von denen man wusste, aber Also man möchte mit denen eigentlich nicht tauschen. Das ist ein ätzendes Leben. Also niemand möchte so leben. David hat sich das nicht ausgesucht, sondern David war ein Kriegsheld, einer, der Goliath erschlagen hatte. Auch diejenigen Leute, die nicht die Bibel kennen, die ahnen, dass es da irgendwie so eine David- und Goliath-Geschichte gibt. Ne? Also er hat Goliath erschlagen, er war ein Held, die Leute fanden ihn richtig top, aber Saul hatte in ihm irgendwann einen Konkurrenten für den Königsthron gesehen. Zu Recht übrigens. Irgendwann wird David König. Und Saul will ihn einfach nur umbringen, will ihn platt machen. Platt machen ist in unserer Gesellschaft ja ein bisschen zivilisierter zumeist. Hier wäre das nichts Zivilisiertes. Und die Geschichte, die wir uns gleich angucken werden, ist nicht eine Geschichte, die irgendwann so im Laufe seiner Biografie erzählt wird. Über David wissen wir in der Bibel unfassbar viel. Es wird mehr über David erzählt als über Jesus in der Bibel. Er ist die Gestalt, von der wir die meisten Sachen wissen, so in der Summe der Kapitel, die wir so in der Bibel lesen. Sondern ziemlich gegen Ende seines Lebens, das wird gleich so am Ende vom 2. Samuel und was weiß ich, ne? Ziemlich gegen Ende seines Lebens werden nochmal so ein paar Episoden sozusagen hochgeholt, die etwas beleuchten aus seinem Leben, die aber in diesen Ablauf bisher nicht so reingeflochten waren. Die also wie hinten nochmal rangehängt, das muss man nochmal erwähnen. Und der größere Kontext dieses Kapitels, bevor wir jetzt in die Verse reingehen, der größere Kontext ist, David hatte Leute, die wären für ihn durchs Feuer gegangen. Also stellt euch mal eure Beerdigung vor. Ja, ich hoffe für viele von euch ein angenehmer Gedanke, das Ziel erreicht, ne? Endlich tot und was weiß ich so. Ne? Also stellt euch mal eure Beerdigung vor. So, ne? Und jetzt guckt ihr in den Rückspiegel, hört zu, wie irgendwer da was sagt. Hoffentlich hört ihr nicht zu und seid schon nicht mehr dabei. So, ne? Also erzählt jemand, und dann erzählt jemand was von 30 unfassbar guten Freunden, die David hatte. 30 unfassbar gute Freunde, 30 Leute, die zu bestimmten Zeiten für David ihr Leben gegeben hätten. Es muss was an David gegeben haben, was Leuten gesagt hat, der ist es wert. Und das kann man an sowas ja auch ein Stück weit zeigen. Einfach unfassbar gute Freunde. Leute, die Stunden investieren, die Tage investieren, die sich in was reinknien. Und in diesem Fall noch wesentlich mehr. Aber es ist eben so, dass am Ende der ganzen Lebensgeschichte Davids, und zu diesem Zeitpunkt ist das ein alter Mann, kurz davor werden seine letzten Worte schon erzählt. Also wir sind jetzt hier so im Nachwort seines Lebens. Er ist noch nicht tot, aber das Nachwort beginnt schon. Also im Zuge seiner ganzen Lebensgeschichte ist es dem Autoren dieses Buches wichtig, nochmal zu sagen, ich erzähle euch nochmal, welche Leute so um David herum waren und wie loyal diese Leute waren und wie viel Herzschlag in ihnen war für David. Die hätten sich in ihn verschenkt. Oder um es mit den Worten zu sagen, die uns vielleicht mehr sagen, diese Männer haben David geliebt. Die haben ihn geliebt. Also das Wort, das wir vielleicht verwenden würden für unsere Kinder oder für ein paar wenige Menschen in unserem Umfeld. Wer von uns könnte schon sagen, dass von 30 Leuten geliebt wird? Bei David war das so. Okay, ich gehe jetzt rein mit euch in die Geschichte und hoffe, dass ich eure Aufmerksamkeit habe. Okay. Und drei von den 30 Helden, Vers 13, gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adullam. Also irgendwo im Nirgendwo gibt es irgendwie so ein Loch und da hocken die. Ja? Und die Truppe der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. Irgendwo in Dithmarschen. David war aber damals in der Burg und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Also es gab sowas wie Grenzverläufe, das darf man sich nicht so wirklich so mit NATO-Draht und sowas vorstellen, aber es gab schon sowas, wo man sagte, so das ist der Einflussbereich der Philister, das ist der Einflussbereich der Israelis, der Leute, die eben unter Sauls Kommando stehen. Wo konnte man sich halbwegs sicher bewegen? David konnte sich nirgendwo sicher bewegen. Er konnte sich nicht unter Sauls Herrschaft sicher bewegen. Er konnte sich nicht unter den Philistern sicher bewegen. Denn die Philister, das waren die Leute, zu denen Goliath gehörte. Also die Philister waren die Leute, die sagen würden, das ist doch der Typ, der uns den Goliath erschlagen hat. Die fanden ihn auch nicht so toll, den David. Also in diese Höhle kamen sie rein. Also David war aber damals in der Burg und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Okay, es gibt eine Übersetzung, die ich gesehen habe, die ich aber wegen anderer Sachen dann fand ich dann doch nicht so hilfreich. Ne? Also eigentlich hat er eine spinnerte Idee, David. Also, ne, man sitzt da irgendwo in Gran Canaria, lässt sich die Sonne auf den Bauch brutzeln und denkt sich, ich hätte gerne Grünkohl aus Kassel. Ja? So, das ist ungefähr die Situation. Nur, dass hier diese Zisterne sich im Tor von Bethlehem befindet. Die Tore sind die verteidigungsstärksten Punkte eines Ortes. Die Tore, man konnte damals nicht Mauern in der Regel erstürmen, nicht überwinden, das war alles schwierig. Man musste irgendwie durchs Tor und diese Tore waren, das war der bewachte, befestigte Platz. Und in den Toren war so ein bisschen Platz, zum Beispiel für Marktstände. Und hier war es offensichtlich so in Bethlehem, dass in diesem Tor es eine Zisterne gab. Also es gab irgendwie einen Hohlraum unter der Erde, wo Regenwasser gesammelt wurde und wo man Wasser rausholen konnte. Also im Herzen des belebtesten Platzes von Bethlehem, wir würden sagen auf dem Marktplatz, aber drumherum ist also der Marktplatz und da dran liegt die Polizeiwache mal irgendwie so. Ne? Also an diesem Platz befindet sich die Zisterne Bethlehems. Und David schafft es tatsächlich, also da zu sitzen mit seinen Leuten, halb gelangweilt, halb genervt, unter Druck. Und irgendwie platzt jetzt aus ihm raus, aus diesem Bengel, aus diesem halbgaren jungen Mann, ne, platzt jetzt raus und sagt, oh, ich hätte gerne Wasser aus der Quelle der Zisterne in Bethlehem. Völlig bescheuert. Völlig blöd. Wer braucht denn sowas? Wer braucht denn sowas? Also ich denke, manche von uns kennen so dieses plötzliche Verlangen nach, es könnte was Essbares sein, es könnte auch das sein irgendwie, keine Ahnung, wir müssten mal wieder Urlaub machen in irgendwo. Wir bräuchten mal eine neue Ausstattung für den Garten. Ne? Also irgendwie sowas. Sowas Sinnloses. Und es geht weiter. Da drangen die drei Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. Also die waren jetzt ungefähr 2 Tage unterwegs. Die sind da hingelaufen, die drangen ein in das Heerlager. Ne? Also man könnte sich das jetzt vorstellen mit scheppernden Bronzeschwertern, aber wir gehen mal davon aus, dass sie das eher auf die tricky Art und Weise gemacht haben. Ja? Aber 3 Männer, die offensichtlich nicht zu den Eingeborenen dort in der Gegend gehörten, die gehörten nicht zum Dorf und wer vom Dorf kommt, der weiß, man weiß, wer vom Dorf ist. Ja? 3 Männer, das war auffällig, es war sehr auffällig. Hier war die Rede von einem Grenzposten der Philister. Ja, da kommen also 3 unbekannte Männer, offensichtlich breitschultrig und kampfbereit. Ne? Also irgendwie, das war alles nicht so ganz ohne. Zeigt mal eure Ausweise. Ne? Also so, die gehen also da rein nach Bethlehem, 2 Tage ungefähr,
schöpfen Wasser, befüllen den Krug und laufen 2 Tage zu David zurück. Weil David unter seinen Freunden gesagt hat, ich hätte richtig Lust auf einen Schluck des Wassers aus der Zisterne in Bethlehem. Wie bescheuert! Und was für eine Liebe dieser 3 Männer. Also ist das pure Liebe oder ist das fehlgeleitetes Testosteron? Wir wissen es nicht, spielt auch gar keine Rolle. Also ich meine, manche von uns haben sich schon ziemlich zum Affen gemacht, um jemandem zu zeigen, dass wir ihn oder sie lieben. Und ist das immer komplett durchdacht? Nein. Im Nachhinein tun wir immer so, als wenn das alles irgendwie einem ausgeklügelten Plan gefolgt wäre. Häufig nicht. Also das ist die Situation. Hier sind 3 Männer, die lieben ihren Führer. Die lieben ihren David. Die lieben diesen Kerl. Die würden für diesen Kerl durchs Feuer gehen. Und weil gerade keine Schlachten zu schlagen waren, weil es gerade keinen Garten umzugraben gab, weil es gerade keine Benchmark zu schlagen gab, ne, waren sie froh, dass es endlich mal was zu tun gab in diesem Dreckloch. Dass es endlich mal was zu tun gab an dieser komischen Stelle. Dass es endlich mal einen Moment gab, wo man was zeigen und beweisen konnte. Und sie ziehen los und holen Wasser. Ein Zeichen. Werden die ein Jahr später sagen, also was waren wir blöd? Nein, das werden die nicht. Wenn die 3 sich wieder treffen in der Kneipe vom lachenden Galiläa, dann werden die sich zuprosten und werden sagen, coole Aktion. Coole Aktion. Weißt du noch damals Bethlehem Wasser? Die Aktion war so cool, dass sie in die Bibel gefunden hat. Dass Leute über sie geschrieben haben und gesagt haben, das waren die Männer Davids. Wahnsinnstypen. Die wären für David durchs Feuer gegangen. Die haben ein Zeichen gesetzt. Aber mit den Zeichen geht es hier weiter. Aber er, David, wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Das ist so krass. Also diese Typen, ja, diese 3 Leute, kommen also mit ihren verschwitzten Muscle-Shirts um die Ecke, mit diesem Krug Wasser in der Hand. Und dann ist da David. Und ihm geht das Herz über. Weil die Geste, die versteht er. Aber er versteht auch, dass das, was die hier gemacht haben, seine Leute, dass das zu krass ist. Und dass er dieser Geste nicht wert ist. Der Einzige, der dieser Geste wert ist, nach Davids Einschätzung, ist Gott selbst. Er gießt es aus als Trankopfer. Also vor den Augen aller schüttet er das auf den Boden und sagt für den Herrn. Weil das ist nur Gott wert, dass man sein Leben riskiert. Und er sagte, fern sei es von mir vor dem Herrn, dass ich das tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind? Und er wollte es nicht trinken. Das haben die 3 Helden getan. Ich möchte euch herzlich einladen, nachzudenken. Gibt es etwas in eurem Leben, das es wert wäre, ein Zeichen zu setzen? Ich gebe euch ein paar kleine Beispiele und dann bin ich auch durch. Für den einen von euch kann es heißen, es ist Zeit, dass ich mich mal taufen lasse. Ich habe keinen Bock darauf. Ich weiß auch nicht so richtig, was das alles soll. Aber weil ich Gott liebe, ist es Zeit, hier mal die Kurve zu kriegen. Als Zeichen. Dass ich es mal tue. Bei allem, was dagegen spricht. Ich habe zwischendurch mal Paaren, die geheiratet haben, gesagt, vielleicht ist eure Hochzeit ein extrem guter Zeitpunkt, mal euren Eltern einen Dankesbrief zu schreiben. Man kann sowas übrigens auch außerhalb von Hochzeiten machen. Schreibt doch mal einen Brief an eure Eltern und sagt einfach mal Danke. Spart euch mal die anderen 37 Sachen, die man auch noch anmerken könnte, und sagt einfach mal Danke. Könnte sein, dass so ein Brief irgendwann gerahmt im Esszimmer an der Wand hängt. Zumindest unterm Kopfkissen liegt. Oder vielleicht wollt ihr einen Brief an eure Kinder schreiben. Und einfach mal sagen, was ihr in ihnen seht. Einfach mal das sagen, ausdrücken, was euch bewegt, wenn ihr an sie denkt. Ich komme zurück an den Anfang meiner Predigt. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, was wäre für euch ein angemessenes Zeichen, eure Liebe auszudrücken. Eure Liebe Gott gegenüber auszudrücken oder eure Liebe einem Menschen gegenüber auszudrücken. Was wäre für euch ein angemessenes Zeichen? Muss es vernünftig sein? Nein. Manchmal sind die guten, großen Zeichen die unvernünftigen Zeichen. Die, wenn man mit anderen darüber redet, wo alle sagen, das musst du nicht. Das musst du nicht. Niemand muss nach Bethlehem. Niemand braucht Wasser aus der Zisterne. Musst du nicht. In der Kultur, in der wir leben, in der es so unfassbar viel irgendwie um Geld und um breite Schultern geht, ne? Vielleicht ist es mal an der Zeit, irgendjemandem viel Geld zu schenken. Und was irgendjemand ist und was viel ist, ist ja sehr, sehr unterschiedlich bei jedem von uns. Also meine Frage an dich ist, was wird deine große Geste sein? Kannst nur du beantworten. Was ist für dich angemessen? Was würdest du sagen, hey, das würde mir, meinem Herzen zeigen, diesen Menschen, / diesen Gott, liebe ich. Das Leben besteht nicht aus großen Zeichen. Wer irgendwie denkt, dass er irgendwie von Tag zu Tag von großem Zeichen zu großem Zeichen wankt, der verwechselt sein Leben mit seinem Instagram-Account. Aber so völlig ohne diese Zeichen ist die Gefahr da, dass wir es auch irgendwie alles zu sehr vernüchtern, zu sehr einkästeln, zu sehr rational machen. Und am Ende unserer Tage wird man nicht davon erzählen, dass die drei Leute nach Bethlehem gegangen sind und Wasser geholt haben. Finde ich übrigens auch ganz nett an dieser Geschichte. Es endet nicht damit, was David für ein toller Hecht ist, sondern es endet nochmal damit, das sind die drei Helden Davids. Das eigentliche Zeichen haben die drei gesetzt, die vielleicht das Unvernünftigere getan haben als David, aber deren Herz brannte. Brennende Herzen sind was Cooles, sind was richtig Gutes. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dir danken, dass du dich verschenkt hast an uns. Und das war mit Brennen verbunden, das war mit Hingabe verbunden. Du bist sehenden Auges in Dinge reingegangen, die dich wirklich das Leben gekostet haben. Du hast nicht nur deine Hand für uns ins Feuer gelegt. Ich danke dir, dass wir es dir wert sind. Ich danke dir für alles, was du hineingibst, hineingegeben hast in unser Leben. Und ich möchte dich bitten, dass wir in der Beziehung zu dir, in der Beziehung mit dir hineinwachsen in etwas, das uns freisetzt, Liebe auszudrücken. Liebe vielleicht auch in einer Art und Weise auszudrücken, die anders ist. Du weißt, wozu wir fähig sind. Und wir bitten dich, dass du es freisetzt. Amen.